Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem KU-Podcast. Hier sprechen wir mit ausgewählten Expertinnen und Experten aus dem Krankenhausmanagement zu aktuellen Themen der Gesundheitsbranche. Wir möchten dabei auf den jeweiligen Schwerpunkt unseres Fachmagazins KU Gesundheitsmanagement tiefer eingehen. Und zwar kurz, knackig und leicht verständlich. Die Folge dreht sich rund um Abrechnungen und Erlöse im Krankenhaus. Mein Name ist Vanessa Neubauer aus der Fachredaktion KU Gesundheitsmanagement. DRGs, die Fallpauschalen und Strukturprüfungen. Darüber sprechen wir nun mit unserer Expertin, Frau Prof. Dr. Erika Raab. Sie ist die ehemalige Leiterin des Medizincontrollings im Klinikum Ingolstadt, der internen Revision und später des Konzernmanagements und der Rechtsabteilung im Klinikum Darmstadt. Heute ist Frau Raab Geschäftsführerin der Kreisklinik Groß-Gerau und Professorin für Medizincontrolling an der MSH Medical School Hamburg. Seit 2015 ist sie außerdem stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Medizincontrolling e.V. Zum Einstieg, Frau Raab, würden wir Sie gerne fragen nach einer kleinen persönlichen Anekdote, wie Sie sich beruflich dafür interessiert haben, Abrechnungen, Erlöse und Medizincontrolling im Krankenhaus zu betrachten.
Ich habe eigentlich ganz unschuldig als Anwältin begonnen und am Anfang Fälle aus dem Medizincontrolling bearbeitet. Also da ging es um Abrechnungsstreitigkeiten in der Kanzlei. Und meine damaligen Arbeitgeber waren der Ansicht, das geht vorbei, das ist nur eine Erscheinung. Tatsächlich war es aber so, dass das Thema immer mehr zunahm und dann bot mir ein Geschäftsführer an, doch tatsächlich ins Medizincontrolling einzusteigen und zwar mit der Begründung, es werden sich immer die Mediziner streiten und wir brauchen einen Juristen, der am Ende das Ganze übernimmt. Und er war sehr weitsichtig, weil es tatsächlich auch so kam. Und in Ergänzung dazu habe ich dann mich natürlich auch mit dem Thema Ökonomie beschäftigt, Gesundheitsmanagement, denn es ist unerlässlich, dieses in einer Waage zu halten. Und bei mir gibt es jetzt mittlerweile immer den Spruch, es ist ein Spagat zwischen Ethik und Monetik. Denn einerseits geht es ja immer um den Patienten letztendlich noch und andererseits ist die Ökonomie so stark eingezogen ins System, dass die Fehlentwicklung, aber darauf kommen wir ja noch zu sprechen, eigentlich Sorgen bereiten. Und da heißt es letztendlich auch immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass diese Fehlentwicklung, die Fehlanreize, wie wir sie jetzt haben, sich nicht weiter so durchsetzen dürfen.
Wenn Sie gerade die Fehlentwicklungen ansprechen, dann möchten wir auch gleich gerne mit ein paar kleinen Fragen den Hörerinnen und Hörern das Thema ein bisschen näher bringen und dabei zunächst gleich die Frage klären, Fallpauschalen als Sündenbock. Gut gedacht, aber mittlerweile veraltet. Abschaffen oder doch reformieren?
Die Ausgangslage der Fallpauschalen war von der Idee gar nicht so verkehrt. Es schafft eine Transparenz in der Klinik. Man bekam unterjährig einen Einblick, wohin steuert das Unternehmen und es gab am Jahresende keine Überraschung mehr. Und natürlich muss man auch berücksichtigen, dass aus der Zeit der tagesgleichen Pflegesätze so war, dass die Kosten letztendlich ausuferten. Und wir haben das Problem auch hier schon gehabt. Wir brauchen eine Kostenbegrenzung, auch im Gesundheitswesen, denn der Beitragszahler letztendlich kann nicht alles übernehmen. Aus der Idee aber ist etwas geworden, was sich jetzt in Schlechte kippt, sozusagen, weil der Fehlanreiz überwiegt. Wir haben viel gespart, wir haben viele Prozesse neu aufgestellt. Aber das Problem ist, dass wir mittlerweile keine Ressourcen mehr haben, an denen gespart werden kann. Und es gibt so eine, die kommunizierenden Röhren. Wenn die Erlöse nicht reinkommen, dann haben wir das Problem, wir müssen irgendwo äquivalent sparen. Und der Fehlanreiz war unter anderem zum Beispiel im Personalabbau und der Pflege. Und in der Praxis funktioniert das jetzt auch mittlerweile sehr schlecht, weil eben diese Fallpauschalen in einer Ex-Post-Perspektive sind. Und ich mache es immer ganz einfach, wenn ich es den Studenten erkläre. Ich beginne immer mit der Feuerwehr, weil Feuerwehr kennt jeder. Und wir haben alle so diesen Begriff der Daseinsvorsorge in der Feuerwehr vor Augen. Und eigentlich die Botschaft lautet, man kann doch nicht die Feuerwehr abschaffen, nur weil es nicht brennt. Die andere Sache ist jetzt, welches Finanzierungssystem haben wir? Grundsätzlich wird die Feuerwehr nur noch bezahlt, wenn es brennt. So, und wenn es nicht brennt, dann gibt es kein Geld. Und das andere ist, je nachdem, wie groß dieser Brand ist, ist eben auch die Höhe des Erlöses. Und nachdem wir dann gelöscht haben, das ist ja das erste Thema, kommt der Inspektor, der eigentlich am Schreibtisch seine Arbeit versehen hat und sagt, der Brandherd war jetzt ein bisschen zu klein, also du bekommst das Geld für den Spaten oder für einen Wassereimer, aber eine Feuerwehr hätte es doch gar nicht gebraucht. Und wenn man über die Jahre hochrechnet, dann haben wir eine Sammlung von Spaten, aber kein Geld mehr für eine ganze Feuerwehr. Und jetzt kommt noch was Neues hinzu, nämlich, dass wir darüber nachdenken, zu sagen, war dieser Brand denn so schlimm, dass der von einer Feuerwehr gelöscht werden musste? Oder ist es nicht wichtiger zu sagen, das hätte ja auch letztendlich derjenige, bei dem das Feuer ausgebrochen ist, selber machen können? So, und jetzt haben wir das Thema, wohin geht der Weg? Das Hauptthema, was wir jetzt im kommenden Jahr haben werden, ist der Umgang sozusagen mit einem Fehlalarm. Wenn es einen Fehlalarm gibt, das heißt, der Patient hätte ja gar nicht ins Krankenhaus kommen müssen, dann gibt es künftig kein Geld. Und nach der neuen Rechtslage ist es auch noch so, dass die Feuerwehr, wenn sie zum Einsatz fährt, sogar eine Strafe bezahlen muss. Und diese Sanktion ist natürlich etwas, was wir, wenn wir über eine Feuerwehr nachdenken, doch so ein Ungerechtigkeitsgefühl aufruft. Weil die Frage ist auch, was passiert denn mit all jenen, die letztendlich im Krankenhaus aufgenommen werden, weil es keine Nachsorge oder keine Versorgung in der Fläche gibt. Und das andere ist natürlich die Diskussion auch um diese Brandstiftung, weil wir das Thema vor allen Dingen haben, dass die Feuerwehr, also der Feuerwehr unterstellt werden könnte, sie habe die Brände selber gelegt. Also man merkt in dieser Diskussion, die eigentlich dort geführt wird, dass das Ganze in eine Richtung geht, die mittlerweile von einer hohen Misstrauenskultur geprägt ist. Und die Frage ist, wo soll die Reise denn noch hingehen? Werden wir weiter aufrüsten, noch mehr Kontrollbürokratie, noch mehr Dokumentationswahn und am Ende letztendlich auch, was bedeutet das denn für die Feuerwehren? Letztendlich, sie kämpfen ums Überleben und das, obwohl sie eigentlich ihren Schwerpunkt in der Daseinsvorsorge haben.
Vielen Dank, Frau Raab, für diese kritische Betrachtung. Und bei all diesen kritischen Punkten möchten wir vielleicht trotzdem noch mal auf ein paar kleine Vorteile der Fallpauschalen eingehen. Sehen Sie denn da überhaupt welche?
Ich sah sie am Anfang bei der Einführung der Fallpauschalen tatsächlich, weil das System tatsächlich transparent wurde, weil wir verstanden haben, welche Leistungen bietet wer eigentlich an und wie viele. Und natürlich, aus Sicht des Medizincontrollings muss ich sagen, es war natürlich auch sehr positiv, dass sich ein Bereich entwickeln konnte, der sich mit den Zahlen, mit den Daten, mit den Fakten beschäftigt und ein Gefühl dafür letztendlich auch bietet, was leisten Krankenhäuser alles. Allerdings, und da muss ich leider immer wieder Wasser in den Wein schütten, das System ist mittlerweile aber so aufgebaut, dass es eben im Fehlanreizen letztendlich mündet. Und da müssen wir ganz dringend gegensteuern.
Das ist ein sehr gutes Stichwort, weil wenn wir dann die DRGs im Jahr 2030 betrachten, wo glauben Sie, werden wir dann da stehen?
Ich denke, dass wir uns sehr, sehr kritisch mit diesem Thema befasst haben werden, dass wir darüber nachdenken müssen, über ein Fallpauschalensystem, was sich weiterentwickelt hat, was Vorhaltekosten genauso beinhaltet wie diese Thematik, wie werden die Kliniken auf dem Land oder in strukturschwachen Regionen finanziert und wie können die Krankenhäuser, die eine große Medizin machen, Universitätskliniken, Maximalversorger, wie können die adäquat bezahlt werden? Und da brauchen wir eben ein sehr differenziertes System, mit unterschiedlichen Zielrichtungen. Kleine Krankenhäuser auf dem Land machen zum Beispiel eine Grundversorgung, eine Basisversorgung, die auch viel in soziale Aspekte aufgreift, die eine Anlaufstelle ist, wie in einem Regionalversorger, die letztendlich auch Fachkräftemangel bei den niedergelassenen Ärzten kompensiert. Und auf der anderen Seite haben wir die Maximalversorger, die mit hochspezialisierten Leistungen an den Patienten auch letztendlich Leistungen erbringen, die gegenfinanziert werden müssen. Und da gilt es, einen Balanceakt zu finden. Und möglicherweise können die positiven Tendenzen, die man im Koalitionsvertrag ja sieht, also die intersektorale Versorgung zum Beispiel als Stichwort, dazu führen, dass wir eine nachhaltige Gesundheitsversorgung bekommen. Denn das, was wir temporär haben, ist letztendlich immer ein Herumdoktern im System. Irgendwo wird immer eine Schraube ersetzt oder noch ein bisschen was verändert, ohne das Ganze zu sehen. Und so passiert es, dass wir in einer Kontrollbürokratie ersticken und auf der anderen Seite vergessen, wofür die Krankenhäuser eigentlich da sind. Nämlich es geht um den Menschen, es geht um die Medizin und letztendlich um die Daseinsvorsorge, die gerade jetzt in der Pandemie wieder eine besondere Rolle spielt. Denn es ist nicht nur so, dass Corona quasi ein Brennglas war. Das war es vielleicht im letzten Jahr für die Probleme der Fallpauschalen. Mittlerweile ist es so, dass es als Brandbeschleuniger wirkt. Denn der Frust in dem System, die Sorgen letztendlich um die Existenz der Häuser, und es trifft sehr viele. Es ist ja mittlerweile nicht mehr so, dass es einzelne Häuser betrifft, sondern die meisten Krankenhäuser kämpfen am Existenzminimum. Diese Themen müssen jetzt auf den Tisch und da muss endlich etwas passieren. Thema Liquidität der Krankenhäuser, Investitionen, die dringend gemacht werden, Instandhaltungen, die auch fällig werden. Kurz und gut, das ganze System ist so marode, es gehört gründlich renoviert und nicht nur mit ein paar Reformchen irgendwo wieder in eine gewisse Schieflage gebracht, denn das eiert nur noch das System. Es ist kein schlüssiges, durchgängiges, einfaches System mehr.
Frau Raab, vielen Dank für die Einschätzungen. Wir werfen jetzt nochmal einen Blick auf die Strukturprüfungen. Und zwar in Bezug auf die Blitzumfrage zu den Strukturprüfungen im Mai diesen Jahres durch die Deutsche Gesellschaft für Medizincontrolling. Was hat sich seit Mai getan?
Erstmal möchte ich mich an dieser Stelle bei unseren Mitgliedern bedanken, denn die haben sehr viele Mails, viele Reaktionen gezeigt, haben ihre Sorgen nochmal dargelegt und wir bekamen in wahnsinnig kurzer Zeit einen großartigen Input. Und diese Rückmeldungen zeigten zum Beispiel eins: Wir haben in unserem System sehr viele unbestimmte Rechtsbegriffe, also Dinge, die man auslegen kann und je nachdem, auf welcher Seite man sitzt, interpretieren kann. Das ist ein großes Sorgenthema, vor allen Dingen bei solchen Begriffen wie 30 Minuten Erreichbarkeit. Was bedeutet das eigentlich in der Zukunft, wenn die Fachärzte in der Rufbereitschaft innerhalb von 30 Minuten da sein müssen? Da gab es pragmatische Vorschläge auch vom medizinischen Dienst. An der Stelle muss man auch ganz offen sagen, dass es konstruktive Gespräche gab, gute Ansätze und würde mir wünschen, dass diese auch weitergeführt werden. Wir haben einige interpretationsfähige oder streitbefangene Begriffe aussetzen können, aber im Nachgang auch dieser Umfrage bekamen wir von unseren Mitgliedern ganz viel Post, in der drin stand, es sind nicht nur die Themen der Strukturprüfung, sondern auch die Einzelfallprüfung, die Prüfverfahrensverordnung, die ganze Diskussion um die Notfallstufen, die Qualitätsmerkmale, alles das, was derzeit geprüft wird, führt dazu, dass auch in den Zimmern letztendlich unser Medizincontroller gesagt wird, Belastungsgrenze ist erreicht, es reicht. Wir haben jetzt mittlerweile mehr Zeit aufzuwenden für Dokumentation, für die Diskussionen mit den Kassen. Und das ist ja auf der anderen Seite übrigens genauso. Auch die Kassenmitarbeiter signalisieren uns in der DGFM zurück, es ist ein Wahnsinn, was jetzt auf unseren Tischen landet. Das kann so nicht weitergehen. Und da muss man letztendlich auch sagen, es muss wirklich etwas passieren, auch beim Thema Dokumentation. Wir sind zwischendurch angetreten mit der Idee bei der Strukturprüfung, dass die zur Entlastung wird. Tatsächlich ist aber die Strukturprüfung mittlerweile in einigen Bundesländern so detailliert, so umfangreich, dass die Mitglieder sagen, wir kommen gar nicht mehr hinterher. Die Kontrollwünsche sind zu hoch. Ein Beispiel. Wir haben Geräte auf der Intensivstation und bei einigen medizinischen Diensten wird abgefragt, habt ihr die TÜV-Prüfung, habt ihr die Wartung, habt ihr die Einweisung in die Medizinprodukte, habt ihr sie von allen, wer ist fachkundig, wer kann das Gerät bedienen? Das sind Dinge, die prüfen natürlich die Kliniken sowieso mit ihren Sachverständigen und wir legen sie alle in diesem Umfang nochmal dar und da zeigt es sich also, dass der ursprüngliche Sinn dieser Entlastung der Einzelfallprüfung ins Gegenteil verkehrt wird und auch die Strukturprüfung wird da mittlerweile zu einem Wettbewerbsinstrument, auch bei den Krankenkassen. Und das nächste Thema ist kompensierende Elemente, wie zum Beispiel die Erweiterung des ambulanten OP-Kataloges um die stationsersetzenden Leistungen, das fehlt. Auf der einen Seite werden wir eine Fehlbelegungsprüfung bekommen, die sagt, wenn der Patient im Krankenhaus aufgenommen wurde, obwohl eine akutstationäre Notwendigkeit nicht nachgewiesen werden kann, dann zahlt ihr Sanktionen. Das Kompensationsmittel, nämlich eine Hybrid-DRG zum Beispiel im Bereich der stationsersetzenden Leistung, fehlt an dieser Stelle. Und so entstehen Lücken im System, die letztendlich dazu führen, dass wir wieder mit irgendwelchen aktionistischen Kompensationsmaßnahmen rechnen müssen. Und das ist ein Punkt, an dem sage ich, jetzt ist aber Schluss. Wir brauchen wirklich mal eine stringente Überarbeitung dieses Systems. Es kann nicht sein, dass jetzt 30% der aufgewendeten Gesundheitskosten in diese Kontrollbürokratie gehen. Das ist nicht mehr Sinn und Zweck des Ganzen. Und wir müssen uns fragen, ob die Mittel an dieser Stelle wirklich richtig eingesetzt sind. Dass aufgrund dieser Rahmenbedingungen zu einem wahnsinnigen Aufwand führt und letztendlich die Motivation auch sinken lässt, in diesem Bereich weiter tätig zu sein.
Wenn Sie also noch einen letzten Appell an die neue Bundesregierung richten könnten, wo besteht der dringendste Aufholbedarf?
Es gibt ganz viele Punkte, aber das Thema ist immer wieder die Fallpauschale an sich, so wie sie besteht, so wie sie jetzt ausgeprägt ist. Wenn Fallpauschalen abgekapselt werden von einigen Aspekten, die eben in diesem System schlecht abgebildet sind, wenn wir Sockelbeträge oder Vorhaltekosten haben für Grundversorger, wenn wir definieren, welche Basisleistungen in welchem Haus erbracht werden, und wenn wir uns einfach mal kritisch durch das Sozialgesetzbuch fühlen, dann haben wir eine gute Chance, dass wir das System, was an sich von der Idee nicht verkehrt ist, in die richtige Richtung bekommen. Und ganz wichtig ist natürlich auch die Art und Weise der Kommunikation mit den Mitarbeitern im Gesundheitswesen. Es kann nicht sein, dass immer mehr gefordert wird, aber letztendlich sehr wenig zurückkommt.
Frau Raab, vielen Dank für Ihre Antworten. Und zum Schluss möchten wir noch einen Expertentipp unseren Hörerinnen und Hörern auf den Weg geben, wenn sie sich mit den Abrechnungen und Erlösen im Krankenhaus beschäftigen.
Ich denke, die Kollegen kennen die Tipps ganz gut. Achtet auf die Fristen, macht eine entsprechende regelmäßige Überprüfung durch ein Berichtswesen, schafft eure Checklisten. Das alles ist sehr gut bekannt. Das andere, was ich da eher sagen würde, haltet durch, es kann nur noch besser werden.
Liebe Frau Raab, wir danken Ihnen für das Gespräch. In der nächsten Folge sprechen wir über die Optimierung von Prozessen für reibungslose Abläufe. Außerdem können Sie sich jederzeit zu aktuellen Themen auf unserer Homepage ku-gesundheitsmanagement.de, unserem Newsletter oder in unserem Fachmagazin KU Gesundheitsmanagement informieren. Schalten Sie doch auch in der nächsten Folge wieder ein.